Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit den beiden Startup-Investoren Florian Leibert und Ludwig Enzthaler. Die beiden haben den aufstrebenden Wagniskapitalfonds 468 Capital gegründet und sind in den vergangenen beiden Jahren durch viele aussichtsreiche Deals aufgefallen, darunter die Milliarden-Startups Razer und das Kryptounternehmen WorldCoin. In Deutschland haben sie außerdem bereits zwei sogenannte SPACs an die Börse gebracht. Beide sind in der Szene keine Unbekannten. Ludwig Enzthaler hat Karriere bei Rocket Internet gemacht und Florian Leibert hat das Startup Mesosphere gegründet. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, warum sie trotz der Kritik weiter an SPACs glauben, wie sie auf die Firmenbewertung der Tech-Startups blicken und ihre Einschätzung auf das Hype-Thema Web3. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar in weniger als einem Monat findet unsere Finance Forward-Konferenz statt, nämlich am 18. Mai in Hamburg. Ihr könnt dort auf der Bühne Branchengrößen wie den N26-Gründer Valentin Stalf oder den Revolut-Gründer Nikolai Storonski sehen. Alle weiteren Speakerinnen und Speaker, das Programm und unsere Masterclasses findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt viel Spaß bei dem Podcast. Hallo Florian, hallo Ludwig, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Genau, als erstes würde mich mal interessieren, euer Job vor der Pandemie als VC, als Investor war ja eigentlich die ganze Zeit rumreisen, dann war irgendwie Lockdown, erstmal begann man auch über Videos plötzlich Investments zu tätigen, die ganzen Amerikaner haben das entdeckt, haben deswegen auch zunehmend in Europa investiert. Jetzt ist ja die Situation so ein bisschen wieder am Kippen, man reist wieder ein bisschen mehr. Ist es jetzt back to normal für euch oder wie sieht eigentlich so euer Alltag aus?
Wir reisen schon ein bisschen, nicht? Also ja. Schon in Europa unterwegs, du viel in Amerika, aber so ein bisschen weniger als vorher, oder?
Ja, aber wir haben ja auch unseren Fonds gestartet, gerade als Corona losging. Also unser Fundraising ging los in der ersten Woche Corona-Lockdowns. Und da mussten wir natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen rumreisen, relativ früh im Sommer. Und letzten Sommer haben wir dann unseren zweiten Fund angefangen zu raisen. Und wir waren jetzt schon ein bisschen mehr auf Tour immer.
Ja. Aber ist weiterhin eure Prämisse, wir wollen die Leute gerne in Person irgendwie treffen, bevor wir da die Millionen reinlegen? Oder habt ihr das umgestellt und sagt so, ja, wir müssen die eigentlich nicht mehr sehen?
Also wir haben schon auch Leute, die haben wir investiert, die wir noch nie getroffen. Oder jetzt wirklich über ein Jahr, nachdem wir investiert haben, zum ersten Mal getroffen.
Und nicht bereut?
Nee, sind mit unsere Lieblingsfirmen. Aber ist jetzt nicht der Idealfall. Ja, also eigentlich treffen wir schon ganz gerne einmal mindestens in Person. Ja, ich glaube, was wegfällt, sind so diese Periodicals. Ja, dass man so ein monatliches Meeting hat oder ein Quartal-Meeting oder so weiter, muss man jetzt nicht jedes Mal in Person hin. Ja, also
Board-Meetings sind mittlerweile auch online mehr und mehr. Also das ist auch echt gut. Kann man ein bisschen flexibler sein. Und schafft ein bisschen mehr weg auch natürlich.
Schalten sich dann manche Leute da aus dem Bett zu oder?
Gibt's auch, ja.
Ja? Ja. Schon alles gesehen,
ja.
Okay. Wie ist denn allgemein so bei euch die Stimmung? Wie nehmt ihr das wahr? Weil es gibt ja im Moment eigentlich die absurde Situation, dass die Tech-Firmen, die öffentlich notiert sind, irgendwie ziemlich abgeschmiert sind in den letzten Monaten und parallel die Bewertung, die Runden im Early-Bereich, wo ihr ja auch unterwegs seid, bei den frühphasigen Runden immer noch sehr hoch sind, immer noch sehr umkämpft sind, weil viel Geld im Markt ist. Wie könnt ihr diese Stimmung beschreiben?
Ja. Also ich glaube, langfristig gibt es nur eine Single Source of Truth und das sind die Public-Markets-Bewertungen. Und mittel- bis langfristig werden sich die privaten Bewertungen an die Public Markets Bewertung annähern. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu. Es ist nur die Frage, ist diese Korrektur, die stattgefunden hat, war das eine kurzfristige Überreaktion, die jetzt wieder eine Gegenbewegung macht oder bleiben Bewertungen, wo sie sind? Ja, das ist das, was wir gerade alles rausfinden. Also die Private Markets sind auf jeden Fall langsamer reagieren als die Public Markets, aber mittel- bis langfristig kann dieser Spread nicht so groß sein, wie er gerade ist. Ich denke, das ist klar. So, dann gibt es immer die These, die sagt, die Privatmarktfonds, die sind gefüllt und das Geld wird ausgegeben werden, etc. pp. Das stimmt auch alles, ja. Aber diese Fonds, wie auch unsere, haben natürlich eine Laufzeit von 10 Jahren, von 12 Jahren teilweise. Das heißt, ich glaube, man sieht im Moment gerade, insbesondere im Spätphasenbereich, ein gewisses Abwarten. Ja, also ich glaube, die Deal-Aktivität ist ein bisschen runtergegangen und man sieht ein kleines Abwarten. Passiert frühphasig, passiert immer noch genauso viel. Aber ich glaube, man wartet gerade ab, wo die Public Markets Bewertungen sich anschwingen. Sind jetzt schon wieder ein bisschen hochgegangen in letzter Zeit. Also ich bin mal verhalten optimistisch, dass wir da ja, vor, weiß ich nicht, im Februar wahrscheinlich ein Low gesehen haben, von dem wir uns gerade ganz gut wieder erholen. Insofern wird man gucken, was die öffentlichen Märkte machen.
Flo, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, jetzt müssen einige Firmen halt in ihre Bewertungen reinwachsen. Also viele, viele Firmen im Growth-Bereich vor allem, die halt auf riesigen Bewertungen oder im 100x ARR-Multiple geraced haben, müssen jetzt wirklich mal beweisen, dass sie auch ein Growth-Business und später natürlich auch mal ein profitables Business aufbauen können. Und da werden wir, glaube ich, schon in den nächsten 2-3 Jahren einige Firmen sehen, die entweder eine Downround machen oder halt auch dann komplett zumachen müssen, weil sie einfach da nicht hinkommen mehr an die Bewertung. Also das, glaube ich, werden wir auf jeden Fall sehen. Wie Ludwig auch sagte, also im Early-Stage-Bereich sieht man jetzt noch nicht so viele Bewertungen, sind, glaube ich, so ein klein bisschen runtergegangen. Also ist nicht mehr ganz so aggressiv im Markt, wie es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr war, aber also nicht so wie im Late-Stage-Bereich.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Capital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Capital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Ihr seid ja vor gar nicht allzu langer Zeit gestartet und habt ein unglaubliches Tempo vorgelegt, jetzt auch schon den zweiten Fonds aufgelegt. Wollt ihr dieses Tempo dann aufrechterhalten?
Also ich glaube, wenn wir eine richtig gute Firma sehen, dann wollen wir da rein investieren. Und das kann man, glaube ich, nicht unbedingt vorhersagen, wie da das Pacing genau aussieht. Es gibt gerade ein paar Industrien, da tut sich unheimlich viel, da werden gerade die Weichen gestellt für die Zukunft und da wollen wir dabei sein. Da wollen wir von Anfang an dabei sein, wollen einige Bets machen und wenn ein richtig gutes Team mit einer guten Idee kommt, wollen wir rein investieren. Aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt, dass wir auch mal auf die Fundlaufzeit schauen und uns anschauen, wie viel Dry Powder wir noch brauchen für die existierenden Firmen und wahrscheinlich sind wir jetzt auch ein bisschen selektiver mittlerweile, als auch jeder vor 1-2 Jahren es war.
Ja. Ich würde sagen, andererseits kommt es das gar nicht so schnell vor, wie wir investiert haben. Ja, also wir hatten,
glaube ich, einen Investment. Ja, alleine auf dem Papier sieht man ja schon, dass bei anderen Fonds es immer so war, man hatte da zwischen dem ersten und zweiten immer 3-4 Jahre oder so. Und diese Periode ist ja bei euch schon sehr, sehr kurz geworden.
Die ist kürzer. Ich glaube, aber im globalen Vergleich stehen wir eigentlich ganz gut da. Wahrscheinlich ist das europäische Pacing noch ein bisschen langsamer als es global ist. Unser erster Fund hatte eine Investmentperiode von 24 Monaten, glaube ich, 25. Das fanden wir jetzt, vollkommen fein, ja. Also glaube nicht, dass wir da was ändern werden. Wie gesagt, auf ein Quartal mehr oder weniger kann man es nie ganz genau timen am Anfang, aber im Grunde genommen fühlen wir uns mit dem Pacing ziemlich wohl.
Du hast schon gerade gesagt, es passiert unglaublich viel im Markt. Was seht ihr da an spannenden Trends, die ihr vielleicht auch vor 2 Jahren noch nicht so gesehen habt, wo ihr sagt, so da wollen wir dabei sein?
Also woran wir wirklich glauben, ist natürlich Machine Learning, künstliche Intelligenz und dass das mittlerweile auf allen Bereichen anwendbar ist und angewandt wird, das sehen wir. Und das hat natürlich zur Folge, dass man unheimlich viel in die Technologien auch investieren muss. Also wir haben unseren Fonds, da haben wir so eine Hypothese, wie wir quasi investieren in Machine Learning Firmen und die Firmen, die Infrastruktur dafür bereitstellen. Und das sehen wir so wie so ein Stack. Also unten drunter sind die Firmen, die halt die Daten, das Speichern der Daten ermöglichen, den Transport von Daten ermöglichen. Einen Layer drüber liegen die ganzen Infrastruktur SaaS Managed Service Themen und obendrauf liegen dann diese ganzen Vertical Use Cases. Und da versuchen wir halt in jedem Bereich eine sehr, sehr gute Wette zu platzieren und haben da auch dieses Jahr echt einige tolle Firmen, die haben wir noch nicht announced, ins Portfolio mit aufgenommen. Mhm.
Ihr seid ja ursprünglich mal als Deep Tech Investor auch gestartet. Du hast es gerade beschrieben, auf was ihr guckt, wenn man sich dann so anguckt, in was für Firmen ihr auch investiert habt, sind da ja zum Beispiel auch Felmo zum Beispiel dabei, ist so Telemedizin für Tiere oder Galilei, so eine Lern-App, das hört sich jetzt erstmal nicht so Deep Tech an.
Ja, wir haben das nie gesagt. Ja. Also das hat jemand mal bei uns geschrieben und jemand aufgegriffen. Wir wissen auch gar nicht, wie man Deep Tech definiert. Ja?
Okay,
also ist Quantencomputing.
Können wir jetzt damit aufräumen?
Wir haben drei große Investment Themengebiete, in die wir investieren. Einer davon deckt ein paar Consumer-Themen mit ab.
Was sind dann die drei?
Wir investieren in Marktplätze, in marktplatznahe Modelle, im Consumer-Bereich, aber auch im B2B-Bereich. Wir investieren in Software, also insbesondere in Enterprise-Software, und wir investieren in Automatisierung. Ja, Automatisierung. Okay. Ja, Automation AI. Und Automation AI ist natürlich auch Software, aber wenn wir Software sagen, meinen wir wirklich konventionelle, tradierte, nicht lernende Software, sondern die Software, bei der Lösungen für insbesondere Enterprises oder Produktivität im Vordergrund stehen. So, das sind die drei Blöcke, die wir haben. Dazu muss man sagen, in Deutschland haben wir ein ganz starkes Overreporting in der Szene, was Konsumententhemen angeht, weil das hier auch sehr stark Geschichte hat. Ich glaube, 2/3 der Investments in den USA, die wir machen, bekommt hier gar keiner mit. Ja, also wenn du auf unser Deployed Capital guckst, wie viel davon geht in Felmo, was übrigens eine tolle Firma ist, und ähnliche Themen, und wie viel geht in Infrastruktur, geht in künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, wenn man einen gesamten Portfolioüberblick hat, ein deutliches Übergewicht im letzteren Bereich. Ja, insofern stimmt das schon, das, was Leute mit Deep Tech meinen, da verbringen wir schon die meiste Zeit. Nichtsdestotrotz, ich wüsste hier auch sehr gerne in Felmo, ja.
Das okay, okay.
Super Unternehmen.
Ja. Ich meine, ihr publiziert ja auch nicht alle Finanzierungsrunden.
Wir announcen jetzt nicht jede Runde. Wir haben Firmen, die schon die zweite oder die dritte Runde nach uns geraced haben, wo nie was announced wurde. Ich glaube, das ist auch so teilweise ein bisschen vorbei. Insbesondere in den USA habe ich den Eindruck, dass es vorbei ist, so ein bisschen, dass jeder sofort seine Runde announced. Nicht? Also manche machen es nicht. Hier ist es sehr prominent noch.
Aber auch in den USA geht es so immer noch um Signaling, oder? Also wenn jetzt sozusagen die großen Fonds einsteigen, will man doch für sozusagen seine Employer, für seine potenziellen Mitarbeiter zeigen, okay, ich habe eine Stärke, ich will im Markt zeigen, die sind bei mir eingestiegen und so weiter.
Ja.
Also ich würde sagen, dass viele unserer Firmen den Product Launch und das Funding zusammen announcen wollen, weil dadurch bekommt man ja, also je nachdem, welches Businessmodell man fährt, halt Interest von Konsumenten oder Enterprise-Kunden. Und wir haben echt einige Firmen, die haben es noch nicht groß announced und die haben echt große Runden auch teilweise gemacht. Und die warten einfach ab.
Genau, bis das Produkt draußen ist. Das, glaube ich, ist so ein Trend in der Kommunikation, den wir sehen in den USA, den wir super finden, dass wirklich das eher das Produkt-Announcement im Vordergrund steht und wie Flo sagt damit und Komma, übrigens, wir haben auch, ja, und nicht, wir haben gerade 20 Millionen von XY bekommen. Das ist ehrlich gesagt so inflationär ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren war es was Besonderes, wenn jemand 20-30 Millionen von Fund XY geraced hat. Heute, ehrlich gesagt, die Signalwirkung davon ist deutlich begrenzter, ja, also ich gucke ehrlich gesagt fast nicht mehr darauf, wer irgendwo investiert oder wie viel Geld das ist, sondern wir gucken in allererster Linie auf die, weiß nicht, auf die GitHub Traction, auf den Product Hunt Launch, aufs Team, auf andere Themen. Die Signalwirkung, die den Fund hatte mit einer großen Runde, die hat irgendwie, so die Sexiness davon hat ziemlich abgenommen.
Aber ihr pitcht doch am Ende eure Signalwirkung auch, wenn ihr sagt, ihr wollt in irgendeinen guten Deal reinkommen, sagt ihr auch, es gibt in den Marken ein bestimmtes Signal, dass wir jetzt hier auf euch setzen, oder?
Gibt's bestimmt, ja. Ich würde sagen, vielleicht im ganz frühen Bereich, wo wir reingehen, ist es vielleicht auch noch wichtiger als ein bisschen später. Ja, also wenn man sozusagen der Erste ist, der das validiert. Ja, ich glaube, in einem Seed oder im Pre-Seed oder wie man immer es man nennen will, Bereich wird das auch, wahrscheinlich auch Series A, wird das auch noch eine Wirkung behalten. Aber ob jetzt jemand, 30 oder 50 Millionen von Tiger oder von XY bekommen hat, finde ich, ist fast so inflationär und dadurch auch in der Bedeutung echt irrelevant geworden. Sondern da glaube ich, sind diese Product-Driven PR-Launches viel wichtiger geworden.
Hm. Fintech ist ja nicht so euer Kerngebiet. Ihr habt allerdings auch ein paar Investments, die öffentlich sind, zum Beispiel Wavy, das ist diese Banking-App für die Gen Z. Wie guckt ihr generell auf das Thema Fintech? Was sind da so eure Thesen?
Also, du hast vollkommen recht. Wir sind niemand, der Fintech im Fokus hat. Ja, also wir gucken nicht sozusagen durch eine Fintech-Brille auf den Markt. Aber ich glaube, wie in anderen Teilmärkten, die man sich auch anguckt, gibt es einfach ein paar Probleme, die immer noch durch Digitalisierung gelöst werden können, ja, wo du einfach eine viel, viel bessere Konsumenten-Experience bauen kannst, als es noch vor ein paar Jahren konntest. Und wenn es ein Thema gibt und ein Team, das es umsetzt, das wir gut verstehen, dann investieren wir auch dort, ja. Also es ist kein Fokus bei uns, aber ich glaube, es gibt manche Themen, die sind so core und so offensichtlich bis jetzt noch nicht gut gelöst und die können durch die vorhandenen Tools, die wir gut verstehen, gelöst werden, dann werden wir aktiv, ja.
So ein weiteres Trendthema ist ja Web3 in den USA vor ein paar Monaten und das schwappt jetzt langsam auch so ein bisschen nach Europa. Kritiker sagen, es ist eigentlich nur ein neues Label für alle Leute, die irgendwie was mit Krypto machen. Die anderen sagen, das ist sowas total Grundlegendes, was sich verändert. Wie seht ihr auf diesen Trend?
Also wir sind sehr bullish, was den kompletten Kryptomarkt angeht erstmal. Wir glauben, da tut sich schon viel, da wird sich ganz, ganz viel tun. Es wird Zahlungen vereinfachen natürlich. Das ist aber nur ein großer Teil. Es wird vor allem so ein bisschen diese Abhängigkeit an einzelne Währungen, das wird obsolet machen. Und das ist irgendwie erstmal die Grundlage für viele von diesen Web3.0-Technologien. Und ich glaube, es fehlen noch so ein paar von den Killer-Use-Cases im Web3.0-Bereich. Also, aber ich glaube, über die nächsten paar Jahre werden wir da was sehen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie damals, als Java für die Mobilfone-Entwicklung rauskam. Es hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert, bis es da irgendwelche Anwendungen gab. Und dann wirklich erst als das iPhone rauskam, hat dieses Programmieren fürs Handy wirklich hat es in den Mainstream geschafft. Und dann hat man natürlich da unheimlich viel Innovation gesehen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal die ersten paar richtig guten Use Cases hat, dann wird sich da unheimlich viel tun in dem Markt.
Habt ihr denn da schon irgendwo investiert oder seid ihr jetzt erstmal in der Analysephase und guckt, wo werden wir da unsere Wetten platzieren?
Nee, natürlich haben wir Investments. Das ist so, glaube ich, so ein Bereich. Die Web3-Community, die Krypto-Community ist ja auch sehr, sehr stillschweigend mit dem Announcen. Ich glaube, das ist fast nichts announced von den Themen, die wir gemacht haben.
Aber auch in Europa oder Amerika dann?
Wir haben auch was in Europa. Haben wir auch was in Europa gemacht, ja. Ich glaube, überwiegend amerikanische Themen in dem Bereich, aber haben auch was in Europa gemacht.
Okay.
Ja. Und,
könnt ihr ein bisschen sagen, was das war?
Wir haben ein bisschen Infrastruktur investiert. Ja, also Krypto-Infrastruktur. Wir haben ein Projekt, können wir vielleicht nennen, das, glaube ich, ist auch halb öffentlich, wo wir früh mit dabei waren, weil wir den Gründer gut kennen, ist Worldcoin. Ja. Ja. Worldcoin ist ein sehr binäres Projekt, unserer Meinung nach, aber eins mit unglaublichem Potenzial. Es ist gegründet vom Alex Blanian im Deutschen und dem Sam Altman. Und es ist der Versuch.
Y Combinator.
Ja, genau. Ja. Genau. Und auch da, wenn wir gerade über Funding Announcements reden, ist, glaube ich, irgendwie eine Runde auf.
Ja. Also
ganz große Finanzierungsrunde announced, ja.
Laut Medien über 3 Milliarden Bewertung und also mehr 100 Millionen geraced.
Was die machen, in kurz, das klingt ein bisschen funky, aber die bauen sogenannte Spheres. Das sind Stahlkugeln mit sehr viel Technologie drin, die innerhalb von Sekunden erkennen können, ob du ein Mensch bist. Und wenn du ein Mensch bist, ob du ein uniker Mensch bist, den du schon mal vorher gesehen hast. Das klingt jetzt trivial, ist es aber gar nicht, ja. Weil wenn man alle möglichen Dinge ausschließen will, dass du ein Tier vor die Kamera hältst oder ein Bild von einem Menschen oder sonst irgendwas, ist gar nicht so einfach, das zu lösen. Mit diesen Spheres gehen sie durch die Länder und scannen Menschen, die dazu bereit sind. Und wenn du dich scannen lässt, bekommst du eine Worldcoin. Ja, so dass du quasi das Problem, das zu lösen ist, das Mass Distribution Problem von Krypto dadurch zu lösen. Ja. Und
wie weit sind die damit schon?
Die sind schon relativ weit. Ja, also das erklärte Ziel ist, über 1 Milliarde Wallets zu haben. Ja, und da sind sie natürlich noch nicht, aber die sind, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Und selbst über die Währung selbst hinaus hat diese Unique Identity, die du damit schaffst, für den gesamten Kryptobereich, den ganzen Decentralized-Bereich, wird eine zentrale Bedeutung haben. Also das ist ein Thema, an das wir an das wir stark glauben und früh geglaubt haben. Und darüber hinaus einige Bereiche im Infrastrukturbereich.
Also genau, alles, was man an Web-Services fürs Web 2.0 quasi gebaut hat, da braucht man jetzt die neuen Versionen, also Datenbanken, Message Queues etc., diese ganzen Basistechnologien, die muss man jetzt auch alle für den Web 3.0-Bereich schaffen. Da haben wir auch ein paar Firmen investiert und da tut sich auch unheimlich viel gerade. Also irgendwann wird es natürlich auch das Äquivalent von AWS für Web 3.0 geben. Und das ist ein super spannender Markt.
Ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office-Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ein Themensprung, ein Thema, was ja die Investorenbranche in den letzten Wochen bewegt hat, ist ja, wie geht man eigentlich mit russischem Geld um angesichts des Ukraine-Krieges? Da ist zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich mit Geldgebern, bei denen russische Oligarchen involviert sind, da quasi einen Teil des Geldes beigesteuert haben. Wie haltet ihr das als Fonds?
Ja, wir haben kein russisches Geld und haben auch die Verbindung relativ detailliert und deep checken lassen jetzt in den letzten Wochen. Das ist zum Glück nichts Kritisches dabei bei uns. Insofern, wir als Fund haben das Problem nicht. Die Frage, wie man mit Bestandsinvestoren umgeht, also die parallel oder nach uns investiert haben in Firmen, ist nicht ganz trivial zu lösen. Allein wie das technisch geht, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass irgendeine unserer Firmen aktuell Geld raised von Fonds, die Bezüge nach Russland haben. Das ist ganz klar, das haben wir auch gesagt.
Was ist da euer Hintergedanke? Also auch wenn die nicht sanktioniert sind, sagt ihr, das ist einfach im Moment schlecht, weil es dann für die Folgerunden schwierig wird?
Ich glaube, das Risiko, dass noch weitere Sanktionen gibt und dass die noch tiefer greifen, das ist natürlich da und wir wollen, also unser Job ist, das Risiko zu minimieren und das geben wir an unsere Gründer auch genauso weiter. Ich meine, es gibt viel Geld im Markt und ich glaube, man kann sich da in anderen Märkten auch umschauen und muss nicht auf Geld aus Russland setzen.
Okay, wie ist da die Resonanz generell im Markt, was ihr von Kolleginnen und Kollegen wahrnimmt?
Also das ist schon eher, muss man schon sagen, ein bisschen theoretische Diskussion. Wir haben das vor, als es losgegangen ist, diese ganzen furchtbaren Entwicklungen da, vor etwas über einem Monat checken lassen, aber wir haben nicht viel Connection damit. Ja, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das in der letzten Zeit ein relevantes Thema bei uns war. Ja. Also,
ich meine, es gibt ja mit Target Global einen Player, der bei vielen der aufstrebenden Berliner und deutschen Firmen mit am Start ist, wo zumindest ein Teil von einem Oligarchen kommt.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ich glaube, solange die nicht darlegen können, dass sie nicht ausschließlich sauberes Geld haben, kann ich keiner Firma raten, das anzunehmen.
Genau, nochmal ein weiterer Themensprung. Ihr seid ja seit einiger Zeit mit einem SPAC am Markt, die erste Firmenhülle, die an die Börse gegangen ist, mit der ihr dann ein Startup gekauft habt, nämlich diese Tony-Boxen, also Boxin, die Firma dahinter. Habt ihr jetzt schon an die Börse gebracht und seid jetzt Anfang des Jahres mit einer zweiten Firmenhülle gestartet, dann der zweite SPAC. Genau, euer erster SPAC, hat sich der Kurs seit dem Höchststand halbiert. Die Märkte sind generell schwierig. SPACs haben mittlerweile nicht mehr so einen ganz so guten Ruf. Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und trotzdem nochmal zu sagen, wir bringen jetzt noch ein zweites Vehikel an die Börse?
Also, ich denke, zum Kurs kann man sagen, je nach Tagesform, wenn wir mal das Wochenaverage der letzten Wochen nehmen, tradet Tonys etwa 35% unter Ausgabekurs von 10 Euro. Der durchschnittliche IPO 2021 tradet knapp 50% unter Ausgabekurs. Ja, das heißt, wenn du unseren SPAC vergleichst mit dem Durchschnitt der tradierten IPOs, ist er deutlich wertstabiler. Also selbst die gefeiertsten IPOs, die tradiert stattgefunden haben, haben signifikant mehr verloren relativ zum Ausgabewert, als es unser SPAC hat, beziehungsweise unser D-SPAC und jetzt Tonys. Ich glaube, wir hatten wie alle anderen Börsengänge 2021 ein Marktumfeld, in dem die Public Markets recht hohe Bewertungen gezahlt haben. Ja, diese Bewertungen sind ab Anfang Dezember bis Mitte Februar, Ende Februar stark unter Druck gekommen. Seitdem ist die Bewegung wieder ein bisschen nach oben. Viele gehen davon aus, dass es auch weiter wieder nach oben gehen wird. Aber auf jeden Fall hatten wir einfach eine Hochphase mit viel billigem Geld. Die Fed hat da ein bisschen Luft rausgelassen. Und das hat teilweise zu sehr, sehr starken Reaktionen, insbesondere bei Tech- und Growth-Aktien geführt. Ja. Daraus jetzt zu schließen, was ja eine Sektorenrotation, wie man sagt, ja, ein Gesamtmarktphänomen ist, daraus jetzt zu schließen, ob ein SPAC ein gutes oder ein schlechtes Instrument ist, ist blöd. Ja. SPACs sind ein Nischenprodukt am Finanzmarkt, das in den USA eine kleine Übertreibung erlebt hat. Nicht in Europa, aber in den USA. Deswegen bisschen negative Presse bekommen hat. Aber insgesamt gibt es SPACs seit über 10 Jahren, ich glaube sogar seit über 15 Jahren. Und die sind ein Produkt, die Sinn ergeben für Firmen in einer ganz bestimmten Situation, wenn die an die Börse gehen wollen. Und darüber hinaus eben nicht. Ja, also ich glaube, wenn du als Firma sagst, ein SPAC taugt für mich und du hast ein sehr hochqualitatives Sponsorenteam, wird das auch dieses, nächstes und übernächstes Jahr eine super Alternative sein. Ja?
Aber was charakterisiert dann die Firma, für die das richtig ist? Weil es gibt ja dann zum Beispiel die Liliums, die Flugtaxis, die in ihren Prospekten jetzt reporten konnten, was sie für Riesenumsätze 2024 machen. Jetzt verschiebt sich der Marktchart, alles wird unklarer. Also das war ja ein Punkt, dass viele Firmen an die Börse gekommen sind,
ja,
die noch nicht bereit dafür waren.
Gut,
möglicherweise.
Ist richtig, aber Wirecard ist auch ohne SPAC an die Börse gekommen. Ja, also es ist jetzt kein, dass du manchmal eine Schrottfirma hast, die an die Börse kommst, das glaube ich, ist nichts Neues. Ich glaube, ein SPAC ergibt dann Sinn für eine Firma, wenn sie sehr bald Transaktionssicherheit haben will. Ja, das ist ganz wichtig. Mit einem SPAC kannst du einer Firma Transaktionssicherheit, guck dir mal die ganzen IPOs an, die gepullt worden sind letztes Jahr von Mein Auto und wie heißt diese Uhrenfirma?
Chronext
und noch 3-4 andere, ja. Das sind Companies, die bereiten sich 6 Monate darauf vor, auf so einen Börsengang. Die geben unheimlich viel Geld aus dafür für Dienstleister. Das ist Management ein halbes Jahr lang gebunden und dann erwischst du ein schlechtes Marktfenster von 3-4 Wochen und dann sagt dir der Banker, sorry, müssen wir ein halbes Jahr wieder. Das kann eine Firma killen, ja, eine Wachstumsfirma killen. Und ich glaube, was du mit einem SPAC machen kannst, du kannst einer Firma geben und sagen, pass auf, ja, wenn ihr wollt, findet das noch nicht mal jemand raus, dass wir im Markt sind. Ja, ihr braucht gar nicht so viel zu tun, weil das machen wir als Sponsoren. Ihr könnt euch auf euer Business konzentrieren und innerhalb von 6 bis 8 Wochen können wir euch zu 100% sagen, ob ihr Transaktionssicherheit habt, einen Börsengang oder nicht. Und das ist etwas, was für viele Firmen, für viele Growth-Unternehmen, die vielleicht nicht so lange Runway haben, die ihre Management-Aktivität gebunden haben möchten, nicht auf das Fundraising etc. pp. Und die nicht die ganz großen Transaktionskosten selber essen wollen, super viel Sinn ergibt. Ja, das sind nicht 50 oder 100 Firmen im Jahr, aber das sind mit Sicherheit 3 bis 4 Top-Assets im Jahr in einem Markt wie Deutschland, für die sowas Sinn ergibt.
Und wie kalkuliert ihr dann das Risiko? Weil für euch, wenn ihr sozusagen die Transaktionssicherheit, die ihr anderen gibt, ist ja auch ein gewisses Risiko, was ihr nehmt, zum Beispiel was dann Ausdruck erhält in dieser Redemption Rate, also wie viel der Leute, die euch das Geld gegeben haben, das wieder zurücknehmen. Das war ja bei manchen SPACs in den USA bei 94% oder
so. Bei uns waren es 99,8%, die nicht redeemed haben. Das heißt, unsere Redemption Rate lag bei weniger als 0,02%.
Ja.
Ja. Das,
nichtsdestotrotz kann der jetzt bei dem nächsten Asset dann.
Ja, aber guck mal, es ist, glaube ich, wie bei jedem Börsengang. Du brauchst das richtige Asset und brauchst den richtigen Deal. Ja, das heißt, du musst dem Kapitalmarkt eine Spitzenfirma anbieten zu Terms, die sie attraktiv finden. Und wenn du das hinbekommst oder dir sicher darüber bist, dass du das hinbekommst, dann ist es super. Und wenn nicht, bekommst du eine blutige Nase. Also es geht alles darum, dass wir ein absolutes Top-Asset wieder präsentieren, genau wie Tonys es war, wo die Leute sagen, wir wollen auf jeden Fall drinbleiben.
Wie ist dann im Moment so die Resonanz im Markt von den Firmen? Weil viele sind ja schon so ein bisschen von der Berichterstattung auch abgeschreckt aus den USA. Gibt es dann trotzdem noch viele attraktive Assets, die sich gerade umschauen nach Specs?
Ich glaube, dass sich daran nicht so viel geändert hat. Ich glaube auch im Endeffekt, dass du wahrscheinlich das super individuell behandeln musst und es sehr auf das Sponsorenteam ankommt, dass das auf den Spec zugeht. Ja, ich glaube, wir haben große Heterogenität. Also, was ich dir sagen kann, mit unserem zweiten Spec führen wir natürlich Gespräche mit Target selbstverständlich. Und ich kann dir jetzt sagen, im Vergleich zum ersten Spec, das Interesse daran oder Desinteresse daran hat sich nicht geändert. Ja, also, es ist genauso ein Interesse daran, wie es das noch vor einem Jahr gab. Also, ich glaube nicht, dass jetzt grundlegend jemand abgeschreckt ist davon. Ich glaube, was nie eine gute Idee war und was auch jetzt wahrscheinlich noch weniger gut ist, ist deutsche Firmen, die durch einen US-Spec an die US-Börse wollen. Ja, das glaube ich in der Tat, da wird es nicht so viele super Firmen geben, die das machen, aus unterschiedlichen Gründen.
Aber ist es dann nicht im Moment so, dass die wenigen Firmen, die sich dafür anbieten, nochmal eine viel größere auch Auswahl an Specs haben, die dann sich hochbieten können, weil einfach nur so viele Specs auf der Suche sind?
Nein. Zwei Dinge dazu. Erstens, es gibt nur einen deutschen Spec, das sind wir. Das heißt, wenn du einen deutschen Spec willst, in Deutschland die Börse gibt es eigentlich nur 4682 gerade. Zweitens, und das muss man mal wirklich festhalten, die größte Idiotie im Markt, und das ist wirklich ein intellektuelles Verständnisproblem bei vielen Leuten, ist, du kannst dich nicht hochbieten, weil du eine Pipe raisen musst. Wenn du als Sponsor einem Spec ein Angebot machst, was zu hoch ist, und bekommst dann die Pipe nicht geraised, was ja oft passiert ist, findet der Börsengang nicht statt, also der D-Spec nicht statt und du verlierst tierisch viel Geld. Ja, das heißt, das Allerdümmste, was du machen kannst, ist zu sagen, ich nehme den Spec, der mir am meisten bietet. Das haben nämlich viele gemacht und aus Unwissenheit auch schlecht beraten von Investmentbankern, die keine Ahnung hatten. Und die haben dann die Pipe nicht geraced bekommen. Wenn du, ich höre das so oft, ja, als Sponsor machst du dann das höchste Gebot, selbst wenn der Kurs dann einkracht, verdienst du Geld. Du kommst gar nicht raus. Ja, warum hatten wir denn so eine niedrige Redemption Rate? Weil bei uns in der Pipe Leute drin waren wie ein Bailey
Gifford. Also Pipe ist dann praktisch
Pipe ist diese
zusätzlichen professionellen Investoren, die Firma auch prüfen und dann
quasi Geld reinschauen. Richtig, die quasi auf den gleichen Terms nochmal investieren. Sowas wie eine Pre-IPO-Runde, nur quasi nach dem IPO. Das ist der essentielle Bestandteil eines Specs ist die Pipe. Und wer das nicht verstanden hat, hat wirklich ein intellektuelles Problem. Ja, also Leute, die sagen, ich gebe dir eine 2 oder eine 3 oder eine 5 Milliarden Bewertung, Hauptsache du kommst raus. Das funktioniert nicht. Nicht nur, es funktioniert nicht gut, sondern es ist nicht möglich. Es geht nicht. Ja? Und ich würde wirklich allen Leuten, die das erzählen, raten, sich mal damit auseinanderzusetzen. Warum hatten wir so eine niedrige Redemption Rate? Ja, nicht zuletzt deswegen, weil wir Weltklasse-Investoren wie ein Bailey Gifford in der Pipe hatten, die gesagt haben, ja, der Deal ist mega. So, wenn du das nicht hast, entweder du kommst gar nicht raus oder du hast so eine Risiko-Redemption, dass dir der Deal aus der Kurve fliegt. Also SPAC ist nicht das Instrument, um deine Bewertung zu optimieren. Also du bekommst eine höhere Bewertung mit einem IPO, mit einem tradierten IPO, als mit einem SPAC, der funktioniert.
Okay, also zumindest im letzten Jahr war es, glaube ich, nicht unbedingt so.
Oder? Absolut, absolut. Guck dir doch mal die SPACs an. SPACs sind nicht rausgekommen mit überhöhten Bewertungen. Der gesamte Markt ist runtergekommen, aber dass die SPAC-Bewertungen höher waren als die IPO-Bewertung, das stimmt einfach nicht.
Ja, aber sozusagen manche Firmen wären gar nicht an die Börse gekommen.
Auch das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das war. Ich glaube, okay, es gibt mit Sicherheit manche Themen, da hat der Sponsor dann die Pipe selber gemacht. Das sollte man nicht tun, das siehst du dann auch wirklich daran, aber dann verliert der Sponsor auch viel Geld damit, ja. Aber wirklich Specs, die eine saubere, High-Caliber-Pipe hatten, die wären auch durch einen tradierten IPO in die Börse gekommen.
Seid ihr denn zuversichtlich, dass ihr da in den nächsten Monaten schon irgendwie was findet? Oder
das kann man ich gar nicht sagen. Das kann ich gar nicht sagen. Wir haben viel Zeit und wir gucken uns viele super Firmen an, aber kein Zeitdruck. Also, let's see.
Alles klar. Dann ist die Zeit schon um. Wir halten das auf jeden Fall im Blick. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.